Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Rainer Heinzelmeier. Hallo Rainer.
Hallo Anthony. Freut mich, dass es wieder geklappt hat.
Ja, das ist toll. Das besonders Tolle ist, du bist zurück aus China. Gerade sozusagen noch mit Jetlag. Müden Augen, kann man glaube ich sagen.
Ja.
Bist du direkt zu uns geeilt hier. Und kannst sozusagen neben dem, was wir ja bei den letzten Malen besprochen haben, auch vielleicht diesmal auch ein paar aktuelle Sachen erzählen. Wir haben ja alle in Nachrichten verfolgt, die Diskussion über die hohen Smogwerte. Also man kriegt ja nicht so richtig viel mit, aber man konnte sehen, dass man da nichts mehr gesehen hat in Peking. Ja, und du warst gerade zu der Zeit jetzt auch da, ne?
Ja, das ist richtig. Ich bin vorgestern zurückgekommen und die Bilder im Fernsehen, die täuschen auch nicht. Also das sieht auch oder sah jetzt in den letzten Tagen tatsächlich auch so aus. Also die Feinstaubbelastung war extrem hoch, hat, ich glaube, die höchsten Werte erreicht, seit die überhaupt aufgezeichnet werden. Und ja, die öffentliche Diskussion darüber ist auch wirklich sehr rege im Gange.
Und das ist, man hat ja immer diesen Eindruck von, wenn man da noch nie war, naja gut, das ist da sozusagen noch so ein kommunistischer Überwachungsstaat und da darf sowieso keiner was sagen. Aber das ist gar nicht so. Also du sagst, die Leute reden da schon offener, als man vielleicht denken würde.
Ja, ja, absolut. Das hat sich auch verändert einfach im Laufe der letzten Zeit, der letzten Monate, weil man kann das ja einfach auch nicht wegdiskutieren. Man sieht das, man riecht das, man schmeckt das und man kann sich nicht einfach also auch von der Regierungsseite oder so hinstellen und sagen, nein, da habt ihr alle Sinnestäuschungen, das ist gar nicht so.
Ja, klar. So. Und wir haben ja in den letzten Sendungen, die wir vorher gemacht haben, im Wesentlichen darüber gesprochen, macht das Sinn, da hinzugehen und welche Chancen hat man, wenn man jetzt nach China geht, der ja einer der größten Märkte der Welt ist, einerseits für Produktion natürlich, wenn man das auslagern will oder andererseits eben auch als Markt, den man möglicherweise erschließt, auch als Mittelständler, also nicht nur als Volkswagen und Audi und BMW und so. Und jetzt wollten wir ja diesmal über eine Sache reden, worauf muss man achten? Ja? Was sind also so ein paar Tipps? Wir haben ja da auch in den letzten Sendungen schon drüber gesprochen. Und dann wollte ich eine Sache wissen, wie sieht man denn die Deutschen in China? Also die Nationen werden ja sehr unterschiedlich angesehen und ich glaube, soweit meine bescheidenen Zeitungskenntnisse reichen, ist, glaube ich, sind die Deutschen ganz gut angesehen. Und woran liegt denn das? Was?
Also das kann ich voll und ganz bestätigen. Also deutsche Produkte, deutsche Technologie genießt einen unheimlich hohen Stellenwert. Das ist nach wie vor so, auch wenn man vom Flughafenbau in Berlin vielleicht mal absieht. Die alles, was, ich sag mal, deutsche Qualität anbelangt, wird sehr, sehr hoch angesehen und genießt hohe Wertschätzung. Chinesen orientieren sich auch an deutschen Standards, an deutschen Produkten und das ist also nicht nur im Produkt- und Technologiebereich, also auch was zum Beispiel behördliche Bestimmungen, Gesetzesvorlagen und diese Dinge, also alles, was dort im Laufe der letzten Zeit auch reformiert wird, werden sehr viele Anleihen auch am deutschen System genommen.
Mhm. Und das auf der einen Seite gibt es ja sehr viel Austausch, auch auf Regierungsebenen und so weiter und auch über Verbände und überall tauschen die sich aus, kommen ja auch hierher mit Delegationen, gucken sich Sachen an, also wie wird das Gesundheitswesen aufgesetzt. Ich weiß zufällig von einer Klinikkette, die eben mit den Chinesen arbeitet und die ganz konkret wissen wollen, wie sollen wir das machen, wie sollen wir unser Ausbildungssystem da aufsetzen, wie sollen wir das verbessern, wie können wir chinesische Ärzte zu euch schicken während der Ausbildungszeit, die dann wieder zurückkommen und in China eben dann entsprechend die Klinikjobs übernehmen und so. Und das ist eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Und andererseits hat man ja in Deutschland immer noch nicht zu Unrecht wahrscheinlich Angst vor diesem, ja, dann gehen wir da hin und dann kopieren die alles. Das sagt man ja, ist in Asien eine Auszeichnung, wenn Sachen kopiert werden. Ja. Und ist das immer noch so oder ändert sich das ein Stück weit, die Vorstellung von, na gut, wir kopieren einfach, was wir da gesehen haben und machen das nach und dann ist auch gut?
Also gut, ich denke, das muss man insgesamt sehr differenziert betrachten. Es ist natürlich, kommt man schnell auch an einen Punkt, wo man sagt, naja, das können wir eigentlich auch alles selber ganz gut und das bauen wir einfach nach, kopieren das in irgendeiner Art und Weise. Allerdings ist es auch so, also jetzt hatten wir, glaube ich, die letzten Male auch schon darüber gesprochen, was Patentrechte, Schutz von geistigem Eigentum, diese Dinge anbelangt. Da gibt es schon auch große Veränderungen. Das ist zum Beispiel auch, gibt es einen regen Austausch zwischen dem europäischen und dem deutschen Patentamt in München und dem Patent Office in Peking. Mhm. Der Chef von dem Patentamt war beispielsweise auch lange Zeit in Deutschland und hat sozusagen sich angeguckt, wie das bei uns läuft und sozusagen das System auch entsprechend in China aufgebaut und nachgebildet. Das heißt, auch sozusagen, je mehr Innovationen auch aus dem eigenen Land kommen wird, aus meiner Sicht, desto größer werden auch die Schutzrechte dort vertreten werden. Mhm. Und das gilt dann natürlich nicht nur für sozusagen den einheimischen Schutz, sondern es ist dann, gilt dann sozusagen für alle Marktteilnehmer.
Ja, und dort. Ich hab auch da einen Kunde von uns und einen Freund von mir, der die Firma leitet, der beschäftigt sich mit Patentinformationen, also weltweit, und stellt die Unternehmen zur Verfügung, die dann eben diese Patente abrufen können. Und der hat mir auch erzählt, dass also die Anzahl der Patentanmeldungen in China dramatisch, also sozusagen in gigantischem Maße zunehmen, dass also immer mehr Unternehmen, chinesische Unternehmen und Erfinder und so weiter Patente anmelden. Und es ist ja klar, wenn die jetzt selber schützenswerte Güter entwickeln und Innovationen, dann möchten sie natürlich auch, dass die, sag ich mal, beachtet werden oder sozusagen durchgesetzt werden können. Und dann funktioniert das natürlich nicht mehr, dass jeder macht, in Anführungszeichen, was er will. Ja. Also das wird sicherlich immer noch eine temporäre Sache, die auch noch ein paar Jahre so gehen wird, aber das werden die mit Sicherheit genauso sozusagen auflösen, dieses Thema, wie sie auch die anderen Themen gelöst haben bisher. Ne? Also weil ich gehe davon aus, dass du Industrialisierung, zumindest im internationalen Kontext, auch nur funktioniert, wenn dann eben auch die Ingenieursleistungen und andere Erfindungen, die gemacht werden, dann auch geschützt werden können. Ne?
Ja, absolut. Also die Zahl der ausländischen Anmeldungen in China steigt ja auch entsprechend. Also ja. Es ist zwar sicherlich ein überproportionales Wachstum, was die chinesischen Anmeldungen anbelangt, aber auch sozusagen immer mehr internationale Unternehmen melden auch ihre Patente am chinesischen Markt an.
Und jetzt nochmal zurückzukommen auf unsere Eingangsfrage. Okay, die Deutschen haben da ein hohes Ansehen, aber nun weiß ich aus anderen, also zum Beispiel aus USA und anderen Ländern, in denen ich war, auch mit deutschen Unternehmern zusammen, dass die deutschen Unternehmen da auch manchmal, oder die deutschen Menschen, die Personen, die auftauchen, da an der einen oder anderen Stelle ein paar Sachen nicht wissen. Und die Frage ist, worauf muss man achten? Was ist sozusagen richtig? Was ist sozusagen der Business-Knigge, mit dem man sich dort entsprechend verhalten sollte? Was so deine Erfahrung, wo du sagst, das ist eigentlich das, was am häufigsten vielleicht verkehrt gemacht wird, ja, was dir auffällt, weil du ja beide Kulturen sehr gut kennst, wo man sagt, oh Mensch, da hätte da dran denken können, wir haben ja schon mal über Gastgeschenke gesprochen oder so. Also ich glaube, dass da vielleicht das eine oder andere Lied, wo man sagen kann, das kannst du im Prinzip vermeiden oder du solltest zumindest ein paar Sachen wissen. Das ist ja dann auch von Nation zu Nation verschieden. Bei den Japanern wird erst die Beziehung aufgebaut, dann das Geschäft. Ich glaube, das ist bei den Chinesen ein bisschen anders. Ja, und dass du uns da ein paar Hinweise, ein paar Insights gibst, worauf muss ich achten, wenn ich mich da in dem Land bewege? Ja, was ist sozusagen das, was ich vielleicht gar nicht merke, dass ich es falsch mache? Das ist ja der Grund, machst ja nicht absichtlich falsch. Ne?
Also da ist zum einen zu erwähnen, auch persönliche Beziehungen, Netzwerke spielen auch in China eine große Rolle. Also es ist wichtig, hatten wir auch schon in vorherigen Gesprächen erwähnt, dass man wirklich auch nachhaltige Beziehungen aufbaut. Das ist auch das wollen die Menschen dort auch spüren, also dass man nicht nur kurz kommt und versucht, den schnellen Reibach zu machen, sondern dass man dort auch ein längerfristiges Interesse hat. Also
und was heißt denn das, Rainer? Was heißt ein längerfristiges Interesse? Was bedeutet denn das für die sozusagen chinesischen Geschäftspartner? Woran merken die, dass du dann, kaufst du dir dann ein Haus und dann hast du ein längerfristiges Interesse oder heiratest du da oder was idealerweise natürlich, aber das kannst du ja nicht. Kannst du, wenn du verheiratet bist, nie sagen, ich heirate nochmal eine Chinesin, damit die dann merken, ich bin da etabliert. Ja? Was ist denn das, woran die das merken?
Na, das hängt mit den Investitionsplanungen beispielsweise zusammen, wenn es darum geht, ganz konkret um die Erteilung von Geschäftslizenzen. Also wenn man dort sozusagen ein Unternehmen gründen will, eine Business License erwirbt, dann, ich sag mal, gucken sich die Behörden natürlich auch die Businesspläne und die Investitionspläne an. Und da ist dann auch relativ schnell festzustellen, ist branchenabhängig sozusagen, wie hoch dass die Investitionen sein müssen. Ob jemand ernsthaftes Interesse hat, dort längerfristig aktiv zu sein oder nicht. Also das, es geht darum, wenn man mit chinesischen Partnern zusammenarbeitet, dass die auch merken, dass man, auch chinesische Strukturen aufbaut. Also nicht nur sozusagen versucht, das alles aus dem fernen Deutschland auszuregeln, sondern dass man vor Ort eine Organisation aufbaut, dass die Leute dort ihre Netzwerke pflegen und aufbauen und das auch kontinuierlich tun über einen längeren Zeitraum.
Und das heißt natürlich Mitarbeiter einstellen irgendwo?
Ja.
Klar, Büro oder Fabrikation, je nachdem, was man eben macht, Flächen zu haben. Und das heißt auch, dass du da nicht nur sagen kannst, ich schicke da den Vertriebsleiter immer wieder mal hin, sondern als Inhaber der Firma, wenn du jetzt eine gewisse Größe hast, da selber auch hin musst. Ne? Also die erwarten auch, dass der sozusagen der oberste
ja, also
Unternehmenslenker da auftaucht, ne?
Management Attention, wie man so schön sagt, ist sicherlich auch erforderlich. Also dass sich Vertreter des Vorstandes oder der Geschäftsleitung, Geschäftsführung dort auch regelmäßig sehen lassen, dort auch sozusagen auf Augenhöhe Beziehungen aufbauen. Und die müssen sicherlich nicht immer da sein, aber das wird schon wertgeschätzt, wenn sich sozusagen auch, die oberste Heeresleitung dort einfach auch regelmäßig mal blicken lässt.
Und auf der persönlichen Ebene, was ist so deine Erfahrung, was wir aus unserem Kulturraum kommt, oft vergessen oder verkehrt machen, wenn wir jetzt mit den Leuten zu tun haben?
Also da ist sicherlich einer der größten Unterschiede zwischen den Mentalitäten, wie man beispielsweise herangeht, Probleme zu lösen, Dinge umzusetzen. Ich sag mal, der deutsche Ingenieur oder generell die deutsche Mentalität ist, dass man zunächst die Dinge, ausreichend analysiert, dass man sich das versucht, von Anfang bis Ende durchzudenken und dann den ersten Schritt tut. Und das ist ein Riesenunterschied. Die Chinesen sozusagen entwickeln und passen ihre Strategie auf dem Weg an. Also sie gehen erstmal los und sagen, okay, das könnte die richtige Richtung sein. Und wenn man feststellt, dass es da einfach Kursänderungen braucht, dann wird spontan der Kurs angepasst. Und das führt schon einfach ab und zu Konflikten zwischen Deutschen und Chinesen, weil da die Herangehensweise eine grundlegend andere ist.
Und das heißt eben auch, dass die auch die Verträge, die sie abschließen, variabel verstehen, auf eine Art?
Ja.
Einerseits sozusagen, also wir denken ja, das steht da im Vertrag, das machen wir jetzt so. Da steht dann drin das und das und das und dann wird das so gemacht. Dafür haben wir ja dann lange genug an diesem Vertrag rumgekaspert. Und die Chinesen sehen das eher ein Work in Progress, ja, wenn das Ding da ist, dann fängt man erstmal an. Und wenn man in einem halben Jahr feststellt, die Provisionsbedingungen sind irgendwie Blödsinn, dann
passt man die an.
Und was natürlich dem deutschen Geschäftspartner möglicherweise übel aufstößt oder sagt, sag mal, was sind das für Leute?
Genau, das ja. Geschäftsgebaren ist dann sozusagen, denkt man, das ist ja völlig anders und damit fühle ich mich nicht wohl und das sind einfach Dinge, die unterschiedlich sind. Also das ist nicht böse gemeint.
Nee, die sind einfach so. Also ich sag mal, das ist ein bisschen ja auch wie die amerikanische Mentalität. Die sind vielleicht ein bisschen vertragsfester, aber ansonsten gilt das da auch. Die sagen, wir machen das erstmal. Ja. Das sieht man ja heute auch, wenn man Softwareprodukte sieht. Die sagen erstmal so, das ist Beta, das stellen wir jetzt online. Dann kannst du da schon mit arbeiten, lieber Kunde. Und das funktioniert natürlich noch nicht komplett gut, aber wir lernen so kurze Feedbackschleifen. Wir lernen, während wir es machen. Und ob es da jemals ein finales Produkt gibt, wissen wir auch nicht. Also das ist, wir würden als Deutsche sagen, das ist so ein bisschen heranwursteln. Ne? Das hat eigentlich mit unserer Mentalität zu arbeiten, vielleicht nicht ganz so viel zu tun. Und das ist also ein wesentlicher Unterschied, sagst du, dass man einfach wissen muss, dass die sozusagen kulturell so sind. Ja, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Also und dass das nicht böse Absicht ist, sondern dass das deren normaler Arbeitsmodus ist und sich wahrscheinlich eher wundern, wie komisch da oder wie lange wir brauchen, um überhaupt loszulegen.
Genau, also das ist genauso, wie du sagst. Die Chinesen wundern sich oft über die Geschwindigkeit der Deutschen, und zwar nicht im Sinne von schnell, sondern im Sinne von langsam. Dass sie sagen, wie kann es sein, dass ihr 3 Wochen für, ich weiß nicht, für zum Beispiel ein vernünftiges Angebot braucht oder für eine Planung, und bei uns dauert es 3 Tage. Und da wird es eigentlich sehr, sehr deutlich, ganz schnell deutlich. Ja. Also sagen, es kann doch nicht sein, dass wir hier 3 Wochen warten müssen, bevor der nächste Schritt getan ist. Wir wollen eigentlich nächste Woche weitermachen.
Ja. Und die und auf der persönlichen Ebene, was ist da häufig, wo du so denkst, Mensch, eigentlich könnten die Leute das, naja, wissen es vielleicht übertrieben, aber eigentlich gibt es da Unterschiede, die man nicht vermutet. Wie ist der Umgang miteinander? Gibt es da Dinge, wo du sagst, naja, da sind die anders. Die ich weiß, also das ist zumindest etwas, das mir aufgefallen ist, dass viele deutsche Unternehmen vergessen haben, nicht alle, aber viele vergessen haben, wie wichtig Gastgeschenke sind, dass das normal ist, dass überall, wo man hinkommt, man was mitbringt, ja, dass man da nicht plötzlich überrascht wird, man bekommt was und hat nichts, ja. Und deswegen erwähne ich das, weil ich das in so vielen Ländern gesehen habe, dass die mit einer absoluten Selbstverständlichkeit kommen und was mitbringen aus der Region, wo sie her sind, und dir dann erklären, was das ist, und sie auch wirklich Gedanken machen, was sie dir mitbringen, also nicht hier so, ja, 0815 irgendwas. Ist das bei den Chinesen auch so? Legen die Wert da drauf und
ja.
Schenken die dir was, wenn du da kommst und so? Oder und wie?
Gut, hängt natürlich schon auch davon ab, wie gut, dass man sich kennt. Aber die Geschenkkultur insgesamt ist im Geschäftsleben ist schon sehr ausgeprägt. Also dass man auch unterm Jahr zu verschiedenen Anlässen seinen Geschäftspartnern, Kunden und Kandidaten, dass man dort einfach, was sich zum Frühlingsfest beispielsweise etwas schenkt, dass man oder auch Mitarbeitern kommt vor, dass man zum Mondfest dann Mondkuchen mitbringt. Also das ist schon üblich, also nicht nur sozusagen gegenüber ausländischen Gästen, sondern auch untereinander ist das schon ausgeprägt. Mhm. Ich würde mal schon sagen, ausgeprägter als bei uns, und Deutschen sind da oft einfach auch limitiert durch die deutsche Gesetzgebung, was Geldwerte, Vorteile und diese Dinge alle anbelangt. Das ist der, wie soll ich das formulieren, der Rahmen dort ist da sicherlich reichhaltiger ausgestattet als bei uns.
Ja. Und würdest du jetzt empfehlen zu sagen, naja, im Wesentlichen geht es ja darum, zur Not muss ich das versteuern, ja, das ist ja so, dann zahle ich es halt, ja, wenn ich weiß, die Kultur meines Geschäftspartners in einem anderen Land oder jetzt in dem Fall in China ist eben anders, und die gehen davon, also sag mal, es gibt ja eine Erwartung, ne? Das ist ja eher wie so ein brüskes Verhalten, wenn ich das nicht mache, ja, wenn ich weiß, da gibt es Feiertage oder irgendwelche Anlässe, zu denen man üblicherweise was schenkt, und ich sage, okay, ihr habt ja schon zu Weihnachten was bekommen, ja, gut, haben die nicht, aber Neujahr oder so, ja, jetzt haben sie zu Neujahr was bekommen und jetzt gibt es eben nichts mehr, ja, so nach dem Motto, jetzt haben wir ja unsere Quote ausgeschöpft nach dem deutschen Gesetz. Was mache ich denn dann? Dann mache ich es trotzdem. Und das ist ja dann nur eine Frage, wie ich es organisiere, dann zu sagen, okay, ich muss das halt versteuern. Dann muss ich eben dafür möglicherweise den vollen Steuersatz zahlen,
so ist
wie eine Privatentnahme oder was auch immer das da vom Gesetzgeber geregelt wird. Aber du würdest klar sagen, das müsst ihr trotzdem machen, oder man muss sich bewusster sein, dass es das gibt, und vielleicht ein bisschen offener sein und sagen, da gibt es auch, glaube ich, eine Erwartungshaltung. Wenn ich jetzt Mitarbeiter habe und die am Mondfest oder was auch immer die jetzt feiern, es ist ja wie in Indien oder in Pakistan mit dem Lichterfest, wo die jetzt sagen, da haben die ihre Feste und da erwarten die, dass du Süßigkeiten mitbringst und dass du sozusagen freundlich bist, und zwar zu allen möglichen Leuten, weil das eben die Tradition ist, dann kannst du dich da schlecht auf den Gesetzgeber zurückziehen und sagen, sorry, das Budget von 99, das ist jetzt zum Glück wieder aufgehoben worden ab diesem Jahr, aber das ist jetzt ausgeschöpft, Pech gehabt pro Geschäftspartner, ne?
Ja. Ja, also das ist genauso, wie du sagst, dass die Erwartungshaltung besteht, weil im Gegenzug machen sie es ja auch nicht anders. Also das ist sozusagen, wenn du dorthin kommst, wirst du auch wirklich als Gast gut behandelt, du wirst zu tollen Banketten eingeladen, üblicherweise, es werden schon bei der Auswahl des Hotels, das schnell gesucht wird, das beste Haus am Platz zu finden. Und ich sag mal, das sind schon Dinge, die bei uns vielleicht dann doch anders sind, weil da der Budgetrahmen halt einfach auch ein völlig anderer ist, die man auch sozusagen diesen Aktivitäten, geschäftlichen Aktivitäten auch einräumt.
Ja, wir sind ja bei uns in der Zwischenzeit eben quasi standardmäßig in diesen sehr deutsch, sehr effizient, ja, so nach dem Motto, okay, da gibt's dann eine einfache Pension, das muss auch reichen, ja. Aber das ist das ist eben nicht wirklich angemessen. Ne? Das ist so ein bisschen die Ehrschätzung, die Wertschätzung, den Respekt dem anderen gegenüber. Dann ist so, glaube ich, die Chinesen sind sehr stolz auf ihr Land, ne? Die sind ja sehr, 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 sehr stolz. Wenn man hinguckt, auch zu Recht, nicht nur eine der ältesten Kulturen der Welt, sondern auch im Moment eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen der Welt, ja, mit Abstand. Und sind die sehr, sehr stolz und muss man da irgendwas beachten? Gibt es irgendwas? Gibt es Gesprächsthemen? Religiöse gibt es ja wahrscheinlich nicht so viele, die man da. Gibt es da irgendwas? Die Deutschen sind ja immer sehr politisch, gehen ja auch schnell immer. Ich beobachte das immer so lustig, wenn du in Amerika bist oder so. Ich war jetzt in den USA, als die Wahlen gerade waren, die Präsidentschaftswahlen. Und selbst Leute, die sich extrem gut kennen, die deutsche Mentalität ist ja sofort, jeden, den sie treffen, quasi kaum haben sie ein Glas Wasser bekommen, sagen sie danach, und wen wählst du jetzt? Ja, so nach dem Motto, also sofort in diese politischen Themen einzusteigen. Und die Amerikaner sind da, selbst wenn die Leute sich 20, 30 Jahre kennen, super zurückhaltend. Also das ist gar nicht so deren Ding, ja, darüber zu reden. Die sagen dann, nein, ich rede über nichts Politisches, selbst unter ihren Freundschaften. Also jetzt nicht mal, wir reden jetzt nicht mal von Geschäftskontakten, sondern wir reden sogar unter Freunden. Dass die extrem, sagen wir mal, irritiert sind von unserer doch sehr intensiven Neigung, dann sofort in politische Themen zu gehen. Wie sehen denn das die Chinesen?
Also da würde ich sagen, beziehungsweise ist meine Empfehlung und auch meine Erfahrung, also die politischen Themen sind nicht tabu, gar nichts. Also die Chinesen sprechen einen auch von sich als darauf an. Und da würde ich empfehlen, vielleicht einfach da sozusagen auf den ersten Schritt zu warten. Dann kriegt man das auch sehr schnell raus. Also wie offen sozusagen das Gegenüber beziehungsweise der Gesprächspartner ist. Aber also politische Themen lassen sich durchaus diskutieren, also nicht nur ausländische, sondern aus chinesischer Sicht auch inländische, und hängt natürlich auch von der aktuellen politischen Lage oder den Ereignissen ab. Also wenn Parteitag ist und jetzt im November sozusagen da die neue Führungsriege intronisiert wird, dann ist das schon auch ein Gesprächsthema. Und das ist nicht tabu, das heißt, dass da keiner drüber reden darf oder nicht will, wie die Partei das handhabt. Da wird einfach auch in der Presse mittlerweile doch wesentlich freier, ich sage nicht hundertprozentig frei, aber wesentlich freier als vielleicht noch vor 2, 3, 4, 5 Jahren berichtet und auch sozusagen nicht nur regierungsmeinungskonform berichtet, sondern einfach auch mal kontrovers diskutiert. Mhm. Korruption ist ja ein Riesenthema, das ja auch die jetzt Xi Jinping sozusagen als eines der Chefthemen auserkoren hat, dagegen vorzugehen. Und da wird auch sozusagen, wenn sich da Kader sozusagen Fehlverhalten der Kader bestehen haben, da ist auch der Ärger in der Bevölkerung darüber sehr, sehr groß. Also wenn, ich sag mal, diese extreme Bereicherung von Politikern stattfindet, das wird schon diskutiert.
Und jetzt, wir haben ja da in der letzten Sendung auch schon drüber gesprochen. Dein Lebensweg hat dich ja im Prinzip neben deinem Studium und deinem Lernen dort auch dort hingebracht und jetzt wieder hingebracht, wenn man so will, ja, auch natürlich eine Entscheidung, da wieder hinzugehen und jetzt nach Veränderung der ganzen Situation, der wirtschaftlichen Situation und auch deiner, ich mache mir selbstständig und pack das an und gehe da wieder jetzt sozusagen hin. Jetzt glaube ich, dass du ja nur in dieses Land zu wirklich einen Draht oder überhaupt eine Vorstellung kriegst, wenn man sich dahin bewegt. Ne? Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass man da quasi hin muss. Und wir haben ja im Vorfeld uns auch schon mal unterhalten und gesagt, Mensch, eigentlich, das ist ja immer so ein Thema, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich kann das ja auch nicht beurteilen, kenne ja auch diese Strukturen nicht. Und das selber zu sagen, so, ich buche jetzt mal einen Flug, fliege jetzt nach Peking und dann laufe ich da durch die Stadt, das bringt ja nichts, ja. Was macht denn jetzt ein Mittelständler? Weil die meisten, die hören, sind eher kleinere vielleicht Unternehmen oder das eine oder andere große dabei, aber ich sag mal, das sind ja jetzt keine Weltkonzerne oder zigtausend Mitarbeiter Unternehmen. Wie kann der jetzt rausfinden, ob das für den Sinn macht? Also was würdest du jetzt vorschlagen? Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist eigentlich spannend, das würde mich schon interessieren, wie...
Gut, also da denke ich, sozusagen, wenn da ein prinzipielles Interesse oder auch ist ja vielleicht auch Handlungsdruck da, hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass Geschäftspartner eventuell auch den Schritt von einem verlangen oder fordern. Und sozusagen, wenn man zu dem Schluss gekommen ist, okay, ich möchte mich da einfach mal ein bisschen konkreter damit auseinanderzusetzen, dann ist meine Empfehlung sicherlich da als erstes mal hinzufahren, um, ich sag mal, ein Gefühl für das Land überhaupt zu bekommen. Das ist unweigerlich. Und dann kriegt man einfach auch, denke ich mal, einen relativ schnellen ersten Eindruck, kann es für mich klappen oder nicht? Und da würde ich sagen, natürlich kann man das im Rahmen von einer Privat- oder Urlaubsreise tun. Aber wenn man sozusagen da doch eher einen geschäftlichen Hintergrund hat, dann ließe sich das sehr gut im Rahmen von einer Unternehmerreise vornehmen. Und da gibt es, sage ich mal, mannigfaltige Möglichkeiten. Wir werden ja viel von Verbänden und die Außenhandelskammer und auch in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden, mit den IHKs hier, wird ja relativ viel organisiert und auch privat. Und ich denke mal, das ist eine Gelegenheit. Es dauert dann auch nicht gleich 3 Wochen, sondern üblicherweise, sage ich mal, lässt sich da in einer Woche einfach mal relativ fokussiert ein erster Eindruck, weil das dann auch normalerweise themenorientiert ist. Also es ist nicht so mit der Gießkanne über die breite Masse, wir gucken uns alles an, sondern dann kann man sich einfach auch was raussuchen, was das eigene Geschäft dann auch oder für das eigene Geschäft dann auch relevant ist.
Und wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, was macht eigentlich der Rainer Einzelmeier? Bietest du irgendwas an in der Art?
Ich organisiere auch Unternehmerreisen. Das heißt, wenn die Gruppe sollte, ist meine Erfahrung nicht zu groß sein, aber wenn das, sage ich mal, so um die 10 Leute sind, dass die auch einigermaßen ähnliche Interessen verfolgen, dass sich ein interessantes Programm zusammenstellen lässt, das für alle interessant ist, dann lässt sich das sehr gut organisieren und ich sag mal, eine Woche ist dann vom Zeitaufwand kalkulierbar und ist dann auch von den Kosten her kalkulierbar, dass man einfach da mal einen ersten Eindruck gewinnt, erste Kontakte knüpfen kann und ich sag mal, die Situation persönlich vor Ort in Augenschein nehmen kann.
Und machst du das immer mit einem Branchenfokus, dass du sagst, ja, jetzt nehmen wir die Softwareindustrie oder weiß nicht, Fertigungsbetriebe oder was muss ich mir da vorstellen? Was ist da normalerweise dein Ansatz? Oder sagst du, ich fange mal mit den ersten Anfragen an und was sich da ergibt, versuche ich dann da welche dazu zu fügen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich denke mal, das ist so ein Mix aus allem. Klar, je nachdem, wie die Interessenlagen sind und sagt, okay, da sind schon 3, 4 beisammen, die ganz gut zusammenpassen, dass man dann natürlich versucht, dann das aufzufüllen und einfach noch andere Interessenten zu finden, die einfach sozusagen gut zu der Gruppe dann bereits passen. Ein Branchenfokus ist da sicherlich sinnvoll aus meiner Sicht und im Augenblick bietet sich da, hatten wir jetzt ganz einmal schon erwähnt, also das ökologische Bewusstsein wird doch zunehmend stärker in China. Und es gibt eine ganze Reihe von Ökostädten, die entwickelt werden und es gibt auch eine ganze Reihe von sogenannten Ecoparks, also die sozusagen nachhaltige Bewirtschaftung von Produktion, Leben und wirtschaftlichen Zusammenhängen in den Fokus stellen und Parks, die dort entwickelt werden und sozusagen dort, wenn Unternehmen sind, die in diesen Bereichen Leistungen und Produkte anbieten, dann ist es eine Sache, die sich im Augenblick sehr, sehr gut anbietet zu machen.
Ja, wo du gerade erwähnst, wir arbeiten mit dem Verband der Energieeffizienz zusammen. Ja,
ja, wenn man ganz großes Thema.
Kann ich mir vorstellen, ist natürlich für die ein Riesenthema. Würdest du dann sagen, ja, für Leute, die dort Angebote haben, macht das durchaus Sinn, dass man die darüber informiert und sagt, Mensch, guckt euch das mal an, weil die da Interesse haben, also da rennst du wahrscheinlich sozusagen im Positiven in meinen offene Türen ein, dass sie sagen, boah, super, kommt mal, weil ihr kennt euch aus. Und andererseits natürlich auch logischerweise eine Möglichkeit der Kooperation, entweder für Produktion, dann von Endgeräten oder was immer man da herstellen muss, da wird ja auch Elektronik oder irgendwas zum Teil gebraucht für die Steuerung, oder eben auch Konzepte und Dinge, die man dorthin verkaufen kann,
ja, möglicherweise. Ja, also absolut, die Markt Chancen für deutsche Technologie in dem ökologischen Umfeld sind hervorragend, würde ich sagen, im Augenblick. Die Nachfrage, ich so sagen mal, dort an deutschem Know-how, deutschen Produkten, deutscher Technologie ist sehr, sehr groß. Und ich sage mal, im Zusammenhang mit der Dynamik, wie sich der Markt dort in dem Umfeld entwickelt, sind die Chancen aus meiner Sicht sehr, sehr gut im Augenblick.
Und wann planst du deine nächste Reise zu machen? Hast du irgendwie schon ein Zeitfenster dafür?
Zeitfenster wäre im Ende 3. Quartal, Anfang 4. Quartal. Also das hängt immer so ein bisschen zusammen. Es gibt eine große Ferienwoche, das ist um den Nationalfeiertag herum, 1. Oktober. Und meine augenblickliche Planung ist ist dann sozusagen Ende September, das
vor diesem Feiertag
zu machen.
Und wir reden jetzt von 2013. Ich weiß ja nicht, wann die Folge sich jemand mal anhört. Also vor dem Nationalfeiertag 2013, irgendwo im Ende September vielleicht.
Genau.
Ja, ist so im Moment die Planung. Also wenn das jetzt jemand hört von den unseren Hörern und sagt, Mensch, das ist spannend, die Bitte in Kontakt zu gehen. Das ist ja die Idee auch, nicht nur das anzuhören, zu sagen, boah, tolle Sache, da muss ich wissen, dass ich Gastschenke habe und so. Ja, und dass die Deutschen angesehen sind und dass die Sachen brauchen können und umgekehrt, sondern einfach das auch zu nutzen. Wir kennen uns ja schon eine Weile, Rainer. Rainer ist da sehr offen, auch zu kommunizieren und den Leuten, die anfragen, auch die Informationen zu geben. Also du hältst ja auch nichts zurück, genauso wenig wie wir. Und deswegen eine Einladung an alle, die das hören und sagen, Mensch, das ist spannend. Und wenn es in Anführungszeichen nur ist, dort hinzufahren und einen Eindruck zu bekommen, weil nur dann hat man auch wirklich die Möglichkeit zu entscheiden, ist das überhaupt ein Feld, in dem ich mich bewegen will und kann. Ich glaube, dass das so ähnlich ist wie so oft, wenn du irgendwo hinkommst, wo du völlig unterschiedliche Gefühle hast als Mensch, wenn du irgendwo landest. Meine Erfahrungen in Korea und zu Japan zum Beispiel sind so unterschiedlich, wie so unterschiedlich sein können. Beides hochindustrialisierte Länder in der Zwischenzeit. Und trotzdem, wenn ich sozusagen, ich persönlich, aber das hat nur mit mir zu tun, wenn ich eine Wahl treffen müsste, wüsste ich sofort, welches von beiden Ländern ich als erstes nehmen würde, wenn ich in Asien Fuß fassen wollte, von diesen zweien jetzt im Beispiel. Ja, und ich glaube, dass das jedem so geht, dass der eine, ich habe einen Freund, der war jetzt in Singapur mehrere Monate, weil er bei seinem ersten Buchbesuch hat gesagt hat, das ist sozusagen, das passt irgendwie, warum auch immer, ja, das ist sehr, sehr persönlich dann. Und dass solche Erlebnisse auch dann in China im Positiven wie im Negativen möglich sind und die einem dann überhaupt erst die Grundlage geben, weil wenn man nicht eine mindestens Freundschaft, wenn nicht Begeisterung oder Liebe zu dem Land entwickelt, dann ist es meistens sehr, sehr schwer, über viele Jahre dort konstant Aufbauarbeit zu leisten, glaube ich. Ne?
Das kann ich 100% unterschreiben. Ja. Also das ist tatsächlich genauso, wie du es gesagt hast. Also man muss einfach eine gewisse Affinität haben bzw. entwickeln zu dem Land, zu den Menschen und sozusagen da einfach auch eine Freude daran haben, dort was aufzubauen. Dann wird das auch klappen. Wenn man aus welchen Gründen auch immer da eher auf Abstand geht, dann wird das schwierig sein, dort langfristig Erfolg zu haben. Mhm.
So, dann kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du wieder in der Sendung warst, Rainer.
Herzlichen Dank an dich, Anthony.
Und an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch das interessiert und dass der eine oder andere vielleicht die Möglichkeit in Anspruch nimmt, mal mit Rainer in Kontakt zu gehen und das rauszufinden. Wir stellen das wieder auf der Webseite zur Verfügung, die Kontaktdaten, wie ja vorher auch schon. Und kann nur sagen, eine gute Woche für alle. Und Rainer, wir werden dich wieder einladen. Du musst dann wieder kommen und berichten, was da passiert. Und wir werden mal gucken, ob wir gemeinsam mal diese Reise verfolgen, die jetzt du im Herbst planst, sodass man mal sieht, was da so los ist. Und danke fürs Zuhören an die Hörer. Eine erfolgreiche Woche. Und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.